Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, wo auch immer ihr gerade seid, und vor allem ein nachträglich noch gesundes neues Jahr wünschen wir euch. Wir hoffen, ihr seid ganz famos reingerutscht in diesen kalten Januar. Es ist eisig kalt, oder Sarah?
Es ist auf jeden Fall sehr kalt. Stimmt, das ist ja jetzt erst unsere erste Folge 2024. Sehr schön. Hallo, auch von mir. Heute schneit es hier in Leipzig und wir haben es uns gemütlich gemacht, würde ich sagen. Eigentlich die perfekte Zeit, um aufzuzeichnen und auch anzuhören, oder?
Auf jeden Fall. Und wir haben euch dafür auch eine Autorin mitgebracht und ja, einen ganzen Stapel Literatur, denn wir haben gerade auch, als wir über die Vorbereitung gesprochen haben, festgestellt, dass das die Autorin ist, von der wir beide die meisten Bücher für diese Folge gelesen haben. Also nicht nur für diese Folge, sondern auch schon vorab. Aber dazu später mehr. In unserer heutigen Folge soll es um die kanadische Autorin Margaret Atwood gehen. Und ich habe mir diese Autorin rausgesucht, weil sie mich tatsächlich auch schon seit längerem begleitet. Damals auf Empfehlung einer Freundin. Ich glaube, es ist mittlerweile schon 6 Jahre her, 5 vielleicht auch, dass mir eine Freundin den Report der Markt empfohlen hat. Das war ziemlich zeitgleich auch, als die Serie gestartet ist. Die ist 2016 gestartet, die dem Buch ja auch nochmal einen richtig krassen Schub gegeben hat. Aber auch an der Stelle muss ich klar nochmal sagen, bitte lest das Buch, obwohl die Serie wirklich auch sehr, sehr gut ist. Also von mir auch eine große Empfehlung kriegt. Wobei es aber auch so ist, dass ich, bevor ich das Buch gelesen habe, die Serie einmal angefangen habe, die abgebrochen habe, weil sie mir einfach zu krass war. Dann das Buch gelesen habe und dann die Serie nochmal geguckt habe und dann irgendwie da den Zugang gefunden habe. Ich kann dir nicht erklären, woran das jetzt konkret liegt. Aber da werden wir ja auf jeden Fall nachher nochmal drüber reden, weil das Coole ist nämlich wirklich, dass wir das beide gelesen haben. Und ja, da gibt es auf jeden Fall nachher nochmal einen regen Austausch. Sarah, wie bist du denn mit Margaret Atwood das erste Mal in Berührung gekommen?
Also der Name ist einem ja wirklich ein Begriff, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war eine der Autorinnen, wo ich immer gedacht habe, da muss ich auf jeden Fall mal was lesen von ihr. Aber der Zufall wollte das dann wieder, dass mir letztes Jahr im Sommer ein Buch, als ich Freundin besucht habe, in Heidelberg in die Hände gefallen ist, was dann einer Verschenkebox lag. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal was von ihr gelesen. Also im Sommer letztes Jahr, das ist also noch gar nicht so lange her. Das hat aber gereicht, dass ich dachte, boah, ich muss unbedingt noch mehr lesen von der guten Frau. Genau.
Umso mehr bietet es sich an, dass wir sie heute behandeln. Und wie ihr das so von uns kennt, fangen wir natürlich erstmal mit dem Leben unserer heutigen Autorin an. Da will ich auch gleich mal mit starten. Und zwar, wie ihr schon gerade genommen habt, geht es um eine kanadische Schriftstellerin. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und gilt als wichtigste und erfolgreichste Autorin Kanadas. Zu ihren Werken zählen Die Zeuginnen, Katzenauge, Elias, Grace, auch als Serie verfilmt worden. Da gibt es auch nochmal eine Geschichte dazu, aber ich will da jetzt auch nicht so vorweggreifen, weil, vielleicht doch ein bisschen. Also Elias Grace fand ich total spannend, weil das beruht ja unter anderem auf einem Zeitungsartikel auch. Also, dass das wirklich passiert ist. Ihr vielfältiges Werk wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und umfasst über 70 Bücher, davon mehr als ein Dutzend Romane. Neben Essays, auf die wir heute auch zu sprechen kommen, hat sie zudem Kurzgeschichten, Lyrik, Hörspiele, Theaterstücke und auch Kinderbücher verfasst. Also es sind Unmengen an Literatur, die da aus dieser Frau herausgeströmt ist. Was ihren Werken immer anzumerken ist, ist halt dieser Humor, der bei einem dystopischen Werk wie Report der Markt erstmal total fehlbesetzt scheint, aber einfach unglaublich gut reinpasst. Aber da bin ich mega gespannt, auch wie dir das aufgefallen ist oder wie du darüber denkst, weil das ist was, was sich durch ihr Werk auch durchzieht. Und ich bin bei der Recherche auch darauf gestoßen, wir alle kennen ja so Adjektivierungen von AutorInnen, die es gibt. Das bekannteste ist hier Franz Kafka, ne? Dieser Begriff Kafkaesk für bestimmte Umschreibungen, die uns an die Literatur von Kafka erinnern. Und es gibt tatsächlich auch das Adjektiv Edwardian.
Ach, das ist ja cool.
Und das bezeichnet eine ironisch hellsichtige Zukunft, beziehungsweise einen ironisch hellsichtigen Zukunftsblick. Und ich finde, das umschreibt es wirklich auch sehr gut, wie ihre Literatur wahrzunehmen ist. Also da war ich sehr dankbar für, wo ich das gefunden habe, weil mir da manchmal auch so ein bisschen die Worte fehlen. Also ich kann immer sagen, dass es halt so was Humorvolles, also man liest so viel zwischen den Zeilen auch bei ihr. Und fand ich irgendwie sehr passend. Und ja, jetzt können wir nachher, wenn wir über die Bücher reden, immer sagen, das war typisch Edwardian.
Edwardian. Ja, ich würde sagen, wir versuchen das mal in unseren Alltagssprachgebrauch zu integrieren. Gefällt mir, schön. Okay, Edwardian.
Dann schauen wir doch mal, wo Margaret Eleanor Atwood denn so herkommt. Und zwar wurde sie am 18. November 1939 als Tochter eines Biologen und einer Ernährungsberaterin in Ottawa, Ontario, geboren. 1946 übersiedelte die Familie nach Toronto, wo der Vater eine Stelle an der Universität annahm. Hier kommt auch was zum Tragen, was Atwood auch in Interviews und so immer wieder betont, dass sie ihre Kindheit in den Wäldern im Norden von Quebec verbracht hat, wo ihr Vater von früher bis Herbst seine Insektenforschung betrieben hat und die Mutter hat vormittags ihre Kinder unterrichtet. Margaret Atwood wuchs auch zusammen mit einem älteren Bruder und einer jüngeren Schwester auf. Und durch dieses Homeschooling war es dann auch so, dass sie erst im Alter von 8 Jahren regelmäßig zur Schule ging. Und in Toronto besuchte sie ab 1925 die Leaside High School. Anschließend studierte sie von 1957 bis 1961 Englisch und Literatur am Victoria College der University of Toronto und danach am Radcliffe College in Cambridge, Massachusetts. Dort schloss sie 1962 das Studium mit dem Master of Arts ab. Ab 1964 war Atwood als Literaturwissenschaftlerin an verschiedenen Universitäten tätig. Und seit Beginn der 1970er Jahre liegt der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf der schriftstellerischen Arbeit. Da ging es dann auch so richtig los, wobei sie sich vor allem mit Lyrik einen Namen gemacht hat Anfang der 70er Jahre. Ihre Gedichte gehören seitdem auch zur Pflichtlektüre an amerikanischen Universitäten. Und 2022 erschien mit Die Füchsin eine zweisprachige Ausgabe, die auch auf Deutsch erschien, mit einer Auswahl an rund 20 Lyrikbänden, die Atwood zwischen 1965 und 1995 veröffentlicht hatte. Wenn wir noch mal ein bisschen auf ihr Privatleben schauen, war es so, dass sie einen Mann namens James Polk heiratete und danach der Scheidung von dem den Schriftsteller und Hobbyfarmer Graham Gibbs, mit dem sie bis 2019 zusammen war. Dieser brachte auch 2 Söhne mit in die Lebensgemeinschaft und 1976 wurde auch die gemeinsame Tochter Jess geboren. Margaret Atwood ist neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch passionierte Ornithologin, so wie ihr Mann. Also der Graham Gibson hat das ja auch gemacht und besitzt im Norden von Quebec immer noch ein Blockhaus. Also sie lebt viel in Toronto, besitzt aber in Quebec immer noch ein Blockhaus ohne Strom und fließendes Wasser. Und ich fand das so süß, genießt einen Ruf als angenehme und neugierige Gesprächspartnerin. Mich noch gefunden. Und das kann man tatsächlich sehr gut nachvollziehen, wenn man sich die Dokumentation anguckt, die es über sie gibt. Die habe ich aber tatsächlich schon vor einiger Zeit, ich glaube vor 2, 3 Jahren gesehen. Da gab es sie in unserer allseits beliebten Arte-Mediathek. Ich gucke mal, wenn ich die Shownotes mache, ob ich da noch mal was finde, ob es das vielleicht auch bei YouTube gibt. Ansonsten ist das auch immer mal wieder greifbar, wenn da sich was jährt oder ein neuer Bestseller von ihr rauskommt. Also ich habe schon gesehen, dass das auch immer mal wieder kommt. Haltet da die Augen offen, es ist wirklich sehr angenehm und da kommt dieser Humor auch so unglaublich gut durch. Also sie hat das ja auch, sie redet ja auch so. Und ich werde nachher auch ein paar Zitate aus dem Essayband vorlesen, den ich nachher noch präsentieren werde. Und da kommt das wirklich gut durch. Also ich habe lange nicht mehr so viel lachen müssen bei einem Buch. Und wir reden hier von einem 700-seitigen Essayband. Ja, also das wow. Ist ja nicht mal so, ja, so rein belletristisch, sondern wir reden hier halt auch viel von wissenschaftlichen Texten. Und ich finde es grandios, wie man da so einen Humor reinpacken kann, ohne dass es unseriös wird. Also herrlich, war wirklich, also für den Winter genau das Richtige. Ne? Es gibt wirklich eine Autorin, die hier die finstersten Dystopien schreibt und da Humor und Optimismus reinpackt. Also keine Ahnung, wie die das macht. Gut, aber cool. Weiter.
Also Ja. Bin ich ja mal gespannt. Du hast gesagt, du hast noch ein paar kleine Beiträge aus dem Band, die du nachher noch vorlesen möchtest.
Auf jeden Fall. Das
da bin ich gespannt. Okay.
Das kann ich euch nicht vorenthalten.
Sehr gut.
Ihr könnt natürlich auch gerne, ich habe das auch rezensiert in unserem Online-Magazin, da könnt ihr natürlich auch mal einen Blick reinwerfen, wenn ihr auf die Shownotes klickt. Aber na klar, ich werde nachher auch was daraus vorlesen, weil das ist einfach göttlich. Und hoffe, dass eure Mundwege eben so nach oben gehen, wie es meine taten, als ich es las. So, gehen wir nochmal zurück zu ihrem Leben, bevor ich hier zu sehr abschweife, und gucken so ein bisschen mehr noch auf ihr Wirken als Romanautorin. International bekannt wurde Margaret Atwood vor allem als eben jene, und ihre ersten Romane, Die essbare Frau, welches 1969 veröffentlicht wurde und 1985 auf Deutsch erschien, und Der lange Traum von 1979 deutsch erschienen, setzen sich mit dem Rollenverständnis von Frauen im modernen Kanada auseinander. Und hier kommen wir schon zu einem Thema, was die Werke von Margaret Atwood eigentlich schon immer begleiten. Und das ist wirklich die Thematik und die Rolle der Frau, sowie auch ihr starkes Bewusstsein für die Natur und die Umwelt im Allgemeinen, sowie alle gesellschaftlichen Prozesse, die damit einhergehen. 1986 überraschte Atwood mit einem utopischen Roman in der Nachfolge von George Orwell, Der Report der Magd, wo eine totalitäre Gesellschaft auf amerikanischem Boden namens Gilead beschrieben wird, in der Frauen als Gebärmaschinen benutzt und unterdrückt werden. Wie gesagt, dazu später mehr. Auf den Report der Magd folgte 2019 auch noch eine Fortsetzung mit Die Zeugnen, mit der sie sofort auch den Booker-Preis abräumte und der zudem auch mit viel Medienrummel begleitet wurde. Naja, sie setzte halt einfach nach 3 Jahrzehnten nach dem Erscheinen ihres bislang größten Erfolges, der aber am Anfang auch sehr kritisiert worden ist, auch in negativer Richtung, nochmal an die Geschichte rund um Gilead, also diese Dystopie, eine Fortsetzung ran, die ja nicht weniger spannungsreich und sogar Richtung Spionageroman ging und der von 3 verschiedenen Frauen erzählt. Also bei dem Report der Magd geht es ja hauptsächlich um eine und hier sind es 3 Frauen. Zu dem Roman, zu dem Sarah uns vor allem noch ein bisschen mehr erzählen wird, also wo ich auch schon sehr gespannt bin, weil den habe ich noch nicht gelesen, ist Die Räuberbraut, und in dem es um 3 erfolgreiche Frauen geht, die sich gegen die verführerische Szene verbünden wollte, Edward die klassische Figur der bösen Königin wieder in die Literatur zurückholen. Das fand ich eine sehr schöne Umschreibung und hielt Kritikern vor, dass es als unfeministisch gilt, wenn Frauen ihre dunkle Seite abgesprochen wird, als wenn die immer nur das schöne Beiwerk sind, worüber wir ja auch schon oft gesprochen haben, dass sie praktisch keinen eigenen Charakter haben und nichts Böses in sich tragen. Wie schon vorhin erwähnt, hat sie auch den Roman Alias Grace geschrieben. Dazu gibt es tatsächlich auch schon eine Serienadaption und dieser erschien 1996. Auch total spannend an der Stelle. Also auf den gehen wir heute nicht ein. Das würde einfach wirklich den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ich kann euch den wirklich auch an der Stelle sehr empfehlen. Schaut da mal rein. Entweder in den Roman oder die Serie. Also ist wirklich beides zu empfehlen. Und so war es auch, dass sie 2017 tatsächlich auch zu der Verfilmung der Geschichte das Drehbuch beisteuerte. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist es so eine Art Miniserie. Und ja, das ist also eine sehr dunkle Frauenfigur, die da gezeichnet wird. Aber guckt euch das mal an. Sehr dystopisch wird es dann mit der Endzeit-Trilogie Matt Adam. Bei uns erschienen der Oryx und Craig, die von 2003 bis 2013 veröffentlicht wurde. Und bei uns in der Trilogie heißt, wie gesagt, Oryx und Craig, das Jahr der Flut sowie die Geschichten von Zeb. Und das spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der sich nach einer Pandemie, wenn ihr an Sachen erinnert, die wenigen überlebenden Menschen die Erde mit menschenähnlichen Klonen und genmanipulierten Tierweisen teilen müssen. Da hatte ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, als ich die Bücher angefangen habe, ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, weil das dann wirklich schon sehr auch in so eine sehr Sci-Fi-fantastische Richtung geht. Aber nicht weniger spannend. Also wirklich auch zu empfehlen an der Stelle. Aber aus Zeitgründen, wie gesagt, wir haben euch schon die Bücher genannt, auf die wir heute mehr eingehen, beschränken wir uns den Report der Magd, die Räuberbraut und den Essayband. Margaret Atwood ist nicht nur für ihr schriftstellerisches Werk, sondern in dem Kontext auch für ihr Engagement bekannt, was Literatur angeht, aber auch natürlich die Umwelt und ja, die Themen, die in dem Kontext auch wichtig sind. Sie wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht und galt auch schon wiederholt als Kandidatin für den Literaturnobelpreis. Zudem kam es jedoch bislang nicht. 2017 erhielt sie den Friedenpreis des Deutschen Buchhandels zugesprochen. Und ja, da gab es die Begründung, dass sie Humanität, Gerechtigkeitsstreben und Toleranz sehr prägen und die Haltung Margaret Atwoods mit einem sehr wachen Bewusstsein und tiefer Menschenkenntnis daherkommt und sie ebenso auf die Welt blickt, hieß es unter anderem in der Begründung. Von 1985 bis 1986 stand Atwood zudem der Schriftstellervereinigung PEN Kanada als Präsidentin vor und wie schon erwähnt, engagiert sie sich zudem in ihrer Heimat Kanada stark für den Umweltschutz und ist unter anderem Ehrenpräsidentin in einer Vogelschutzorganisation. Wie gesagt, mit Vögeln und Tieren im Allgemeinen hat sie es auch. Sie hat außerdem das Literaturnetzwerk namens Longpen gegründet. Das fand ich auch sehr spannend, um per Internet und interaktiven Videobildschirm Bücher signieren zu können und damit Autoren langen Flugreisen zu ersparen.
Wow, das ist ja mal was ganz anderes.
Ja, man merkt auch, dass sie da wirklich sich mit allem, was auch so Neuerungen und sozialen Medien, also gerade in diesem Essayband merkt man das ja auch stark, sich wirklich da auch intensiv mit auseinandersetzt.
Also sie ist ja aber auch schon älter, ne? Sie ist ja über 80 dann schon.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn, also finde ich ziemlich beeindruckend, okay.
Genau, sie ist über 80 und jetzt, wo du es ansprichst, sie wurde ja auch schon öfter mal für tot erklärt.
Tatsächlich, okay, wow.
Also so geht tatsächlich meine Rezension auch los mit Margaret Atwood wurde mal wieder für tot erklärt, weil ich es jetzt einfach so lustig fand, weil ich es in mehreren Zeitungsartikeln gelesen habe. Ja, weil sie halt schon älter ist und selbst, ich glaube 2015, fast 10 Jahre her war das schon so. Ne? So irgendwie, aber sie ist immer noch da und hoffentlich vielleicht auch noch sehr lange.
Vielleicht sind das dann immer die Phasen, wo sie vielleicht ein bisschen zu lange in ihrer Blockhütte war und sich nicht mehr hat blicken lassen für die Presse oder so.
Ich weiß auch nicht, warum man ihr das Leben so schnell abgesprochen hat jedes Mal, weil sie ist für mich eine sehr wache und stimmgewaltige Autorin auch. Also sie ist ja niemand, der sich jetzt so zurückzieht oder irgendwie da in ihrem Häuschen keinen Ton von sich gibt, sondern sie ist ja, wie gesagt, auf allen Medien oft vertreten. Ne? Also ja, deswegen finde ich das umso bizarrer, aber auch wieder irgendwie total lustig. Keine Ahnung.
Ja,
ja, jetzt kommt noch ein lustiger Fakt. Im Rahmen des Kunstprojekts Future Library der schottischen Künstlerin Katie Patterson übergab die kanadische Schriftstellerin 2015 in Norwegen als erste ein unveröffentlichtes Buchmanuskript mit dem Namen Scribble Moon, das mit weiteren erst in 99 Jahren, also 2114, veröffentlicht werden soll. Das Manuskript werde bis dahin in der Deichmanske-Bibliothek in Oslo aufbewahrt. Also da ist ihr Werk auf jeden Fall gesichert und da hat sie auch in 100 Jahren oder 99 Jahren dann noch Sprache, die sie nach außen tragen kann. Ist ja auch spannend, oder? Stell mal vor, zählt jetzt irgendwie so eine Dose ab, wo dann da so ein Buch von dir drin ist und dann liest in 100 Jahren das irgendjemand. Also wirklich aktiv, ne? Ich meine, wir könnten jetzt auch unsere Texte nehmen, die irgendwo hier verbuddeln oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja die Frage, ob das erstens jemand interessiert und zweitens jemand findet oder wir müssen es weiter vererben oder so. Aber
ist ja spannend, so ihr Blick in die Zukunft, was das dann so bewirkt für Projekte, ist ja irgendwie auch spannend auf jeden Fall. Aber ist das Manuskript fertig oder wird daran noch gearbeitet? Das habe ich irgendwie gerade nicht verstanden.
Nee, ich habe das in dem Kontext als fertig verstanden. Also ein unveröffentlichtes Buchmanuskript.
Also, das wird auf jeden Fall viel wert sein dann.
Ja.
Witzig. Also,
naja, das deckt sich aber einfach ganz gut mit ihrem ganzen Schaffen. Ne? Also sie ist ja ein sehr zukunftsgewandter Mensch. Ob sie jetzt utopisch, also Report der Markt war ja eigentlich eher utopisch angelegt, ist dann eine Dystopie geworden. Und lustigerweise, wenn man es überlegt, sie hat es ja im damaligen West-Berlin aufgrund ihrer Erfahrungen in Ost-Berlin geschrieben. Und genau, da ist dann aus der anfänglichen Utopie eine Dystopie geworden. Und man merkt halt, wie sehr sie das beschäftigt. Ne? Also wie sehr sie sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber bevor wir jetzt endlich zu den Büchern kommen, seien noch ein paar Auszeichnungen genannt. Und zwar hat sie 89 den Book of the Year Award abgeräumt, 96 den Giller-Preis, dann den London Literature Award 99, Booker Prize for Fiction 2000 und 2019 und so weiter. Nelly Sachs Preis 2009 für ihr Gesamtwerk und den Friedenspreis, wie gesagt, des Deutschen Buchhandels möchte ich auch gerne nochmal erwähnen, 2017 und zahlreiche mehr. Das zu ihrem bisherigen Leben und auch Schaffen, um hier mal einen kurzen Abriss zu geben. Wir packen euch die Quellen hier natürlich wieder in die Shownotes. Und ich freue mich jetzt gerade mega darauf, mit dir nun endlich in ihre Literatur einzusteigen. Und natürlich freue ich mich jetzt, von dir die Räuberbraut vorgestellt zu bekommen.
Ja, sehr gerne. Also genau, Margaret Atwood, du hast gerade die Preise angesprochen. Da war ich auch wirklich sehr baff. Ich habe die Preise gesehen und dachte so, wow, lange, lange, lange Liste. Und habe dann gesehen, okay, die Länge der Liste wird nur noch getoppt durch ihre Veröffentlichung und durch ihre Vielseitigkeit. Also sehr produktiv, die Frau. Und ich habe wirklich dann natürlich auch, sobald ich das erste Buch am Wickel hatte, mich gefragt, warum ich nicht schon viel eher was von ihr gelesen habe. Das weiß ich leider nicht, aber umso besser, dass du sie heute vorstellst und vielleicht noch mehr Leute anregst, die noch kein Buch von ihr in der Hand hatten, das mal zu tun, weil es sich auf jeden Fall lohnt. Und spannend auch mal zu hören jetzt gewesen für mich, wie engagiert sie auch in verschiedenen anderen Bereichen noch ist. Also fand ich wirklich ganz, ganz spannend zu hören und auch mit der Ornithologie finde ich irgendwie auch sehr sympathisch. Also das schafft für mich jetzt auch gleich eher so eine Person hinter den Büchern. Fand ich gerade toll, mal so ein bisschen so ein Bild zu bekommen. Und nach der Dokumentation, die du angesprochen hast, halte ich auf jeden Fall auch mal Ausschau. Das klingt auch gut. Margaret Atwood, Die Räuberbraut. Das ist ein Buch, was sie 1993 geschrieben hat. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das zählt eher weniger zu den bekannten Büchern von ihr. Zumindest hier bei uns, könnte man vielleicht sagen. Weil was so ein bisschen darauf hinweist, ist auch, dass die Ausgabe, die ich jetzt hier auch hatte, von 94 ist, aus dem S. Fischer Verlag. Und meines Wissens nach gibt es keine neueren Auflagen, also keine Wiederauflagen des Buchs. Aha. Finde ich allerdings nicht gerechtfertigt, weil, wie gesagt, mich hat das sofort gekriegt. Also es ist ein dicker Wälzer, knapp 600 Seiten tatsächlich. Und ja, es war für mich einfach ein Glücksgriff, ein Fundstück auf der Straße. Und die Covergestaltung war ganz witzig. Das war ein schwarzes Cover und darauf war ein gemaltes Mädchen mit Haaren, die ja so eine Mischung aus Struwwelpeter und Flammen waren auf dem Gemälde, was abgebildet war auf dem Cover. Und deshalb habe ich es erstmal in die Hand genommen und dann habe ich gesehen, ah, Margaret Atwood, cool, nimmst du dir mit? Und es ist einfach richtig, richtig gut. Also 600 Seiten, die man ja am liebsten in einem Rutsch lesen würde tatsächlich. Es geht um Freundinnen, das sind vier an der Zahl, wie du das vorhin schon kurz erwähnt hast, und zwar Toni, die ist Historikerin, Charis, die eigentlich Karen heißt und ja so ein bisschen esoterisch veranlagt ist und ihre Kristalle sind ja wichtig und sie arbeitet auch in so einem kleinen Esoterikladen. Und Ross ist eine selbstständige Karrierefrau, Geschäftsfrau, sie hat sich ein eigenes erfolgreiches Business aufgebaut, verdient gut, hat auch zwei Kinder noch, Zwillinge. Und einen Sohn und ist verheiratet, also die rundum erfolgreiche Karriere- und Familienfrau. Und da fängt das eben schon an. Die Charaktere, die sind so unterschiedlich, die verschiedenen Frauenpersönlichkeiten. Und am Anfang wird einem sehr, sehr lange Zeit während der Handlung nicht klar, wie die sich kennengelernt haben, wie die zusammengekommen sind und wie sich die Freundschaft aufgebaut hat. Also ganz spannend. Das Buch spielt in Kanada auch und es wird aber ja immer nur angedeutet, dass es da was gab, ein großes Unglück, was die zusammengeführt hat, die Frauen, die so unterschiedliche Biografien haben, die eben auch spannend sind im Einzelnen, die dann erzählt werden. Man lernt die Frauen erstmal näher kennen und hat aber immer so einen Subtext dabei, da ist mal was richtig Schlimmes passiert, irgendwas hat alle ins Unglück gestürzt, hat die in Angstzustände versetzt und irgendwie schreckliche Sachen sind passiert. Und nach kommt raus, da gab es noch eine fünfte Frau im Bunde, die sich, ich möchte nicht zu viel verraten, aber man kann das vielleicht einfach mal grob anreißen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben der anderen vier Frauen einfach komplett zu zerstören, indem sie manipulierend in deren Familien, in deren Liebesbeziehungen eingreift und das wirklich bis zu einem psychopathischen Level, dass es so viele krasse Plot-Twists dann gibt, wenn sich die Geschichte so nach und nach entspinnt und man einfach erstmal erfährt, was ist eigentlich passiert in den einzelnen Familien und Ehen und Partnerschaften. Was hat diese Frau gemacht? Und man denkt die ganze Zeit, das kann doch gar nicht sein. Und dann gibt es eben mehrere Plot-Twists, wo man wirklich das Buch kurz niedersinken lässt und dich denkt, ach du Scheiße. Also es ist mega spannend, psychologisch wirklich so, dass man sich die Fingernägel abknabbert beim Lesen und auch einfach die ganze Zeit, selbst als Leserin, fand ich, wird man zur Freundin der anderen vier Frauen und man sympathisiert mit ihnen auch so unterschiedlich, wie sie sind. Man findet einfach auch Ansatzpunkte, mit denen man sich identifiziert. Und diese 10 Jahre, die du vorhin schon angesprochen hast, die ist wirklich so diese personifizierte, ja, Teufelin. Das ist ganz wahnsinnig, das rauszufinden nach und nach, was sie alles gemacht hat, wie sie manipulierend eingegriffen hat. Und das war eben tatsächlich, wie du es auch erwähnt hast, mal spannend, so eine Frauenfigur vorgesetzt zu bekommen in dem Buch, ne? Und also psychologisch wirklich ein Krimi auf höchstem Niveau und wirklich super toll. Und das war auch so ein Buch, wo ich dann ganz traurig war, als ich es fertig gelesen hatte. Wie gesagt, knapp 600 Seiten sind es. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man erstmal anfängt, bleibt man dabei. Der einzige kleine Kritikpunkt, wo ich erst dachte, oh, ist vielleicht wieder ein bisschen komisch übersetzt, ist der Titel. Die Räuberbraut finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. Weckt vielleicht ein bisschen falsche Erwartungen oder sowas. Der Titel ist aber 1:1 übersetzt. The Robber Bride heißt es tatsächlich im Original. Und in der Handlung explizit wird das erwähnt, explizit der Titel. Das ist nämlich der Buchtitel eines Kinderbuchs, den Ross mit ihren Zwillingen, mit ihren Kindern liest. Und dann kommt es zumindest explizit nicht mehr so groß vor. Also, und ich fand persönlich, dass diese kleine Stelle, klar, es gibt Parallelen zur Handlung und so weiter, aber diese kleine Stelle hat irgendwie diesen Titel für mich nicht so wirklich gerechtfertigt. Hätte ich mir irgendwie anders gewünscht, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Und vielleicht dann der kleine Hinweis, lasst euch nicht abschrecken von dem Titel. Es ist ein wahnsinnig spannender Roman mit Fokus auf sehr, sehr toll konstruierten, erfundenen Frauenfiguren, die einfach einen in diesen Kosmos reinziehen von Freundschaft, Betrug, Verrat. Wahnsinnig toll und sehr, sehr klug geschrieben auch, ja.
Ja, dann können wir ja wieder fröhlich in den Austausch gehen. Ich nehme von dir die Räuberbraut, du kriegst von mir den 700 Seiten Essayband und
jawohl.
Dann sind wir wieder beglückt bis zum Ende des Winters. Aber es ist doch immer wieder spannend, was die Bücherkisten Leipzig so bereithalten, oder?
Ja, total. Das war in Heidelberg, aber trotzdem, die Bücherkisten lohnt sich immer.
Würd rum, also falls ihr mal in Leipzig rumlauft und jemand vor so einer Bücherkiste scharren geht, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Sarah oder ich sind.
Ja, das stimmt, ja. Ich schaue auch immer, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dass er da nicht dran pinkelt an die Kisten. Leider sind die oft auf dem Boden abgestellt. Ich würde dir auch empfehlen, die eher erhöht zu postieren, wer das jetzt vielleicht hört und sowas macht. Aber da achte ich immer sehr drauf, dass Milou da vorbeigeht und nicht dran pinkelt.
Ja, und immer ein bisschen regengeschützt bitte auch stellen. Also ich habe schon ganz traurig so da Erscheinungen gesehen. Das war ein bisschen traurig dann. Ich habe nämlich tatsächlich auch ein mega schlechtes Gewissen. Ich kriege ja, ne, wenn man so sagt, ah, ich lese gern so einen Literaturpodcast, dann denken immer alle Leute, oh, wir schenken Marianne ein Buch. So, und dann hast du so 20 Bücher irgendwie an einem Tag gekriegt, wenn du einen Geburtstag hast. Und dann liest Marianne halt ein Buch, was sie gerade so in so einer Kiste gefunden hat als erstes. Ne?
Ich kenne das auch, ja.
Das ist mir jetzt auch erst wieder passiert, obwohl der Pile of Shame eigentlich noch viel größer und mit sehr guten Büchern. Ich kriege ja immer sehr gute Bücher geschenkt und ich bin da auch immer sehr begeistert, wie da die Intentionen sind, weil es auch sehr unterschiedliche Bücher sind und mir das auch mal sehr viel über den Schenkenden auch verrät. Ne? Also das schenkt ja auch immer so ein bisschen von sich selbst mit. Ich glaube, ich würde nie ein Buch verschenken, was ich nicht selber in irgendeiner Weise spannend finde. Also ich gucke schon, dass das natürlich demjenigen gefällt und seinen Interessen entspricht, aber es muss, also wenn ich das jetzt total lame finden würde, würde ich das nicht vertreten können, dann bin ich ganz eigen, glaube ich. Es sei denn, der sagt natürlich zu mir, ich wünsche mir jetzt ganz konkret Autor XY, aber wenn ich das selber entscheiden kann, ob ich dem eine Packung Mancherie schenke oder wenn ich ihn mag, ein Buch, dann komme ich eigentlich aufs Buch zurück und versuche das entsprechend auszuwählen.
Ja, verstehe ich total. Jetzt stimme ich dir voll zu. Ich habe, glaube ich, auch bisher meistens Bücher verschenkt, die ich selber gelesen hatte und eben auch gut fand und wo ich dann denke, der Person gefällt es bestimmt auch. Genau. Und wenn ich ein Buch verschenke, was ich noch nicht gelesen habe, dann lasse ich mich tatsächlich gerne im Buchladen beraten. Und da habe ich tatsächlich auch eine gute Erfahrung gemacht. Also das kam bis jetzt auch immer ganz gut an, dass ich so ein bisschen umreiße, was liest die Person gerne, was könnte ich mir vorstellen, vielleicht thematisch schon eine bestimmte Richtung. Und da gibt es echt immer super Empfehlungen auch direkt im Buchladen vor Ort. Das fand ich bis jetzt auch immer sehr schön, wenn man mal ein Buch verschenkt und das eben noch nicht gelesen hat. Ja.
Das ist ein guter Tipp. Ich bin tatsächlich eher immer bei den Freunden unterwegs. Also weil ich das immer spannend finde, woher das kommt, wie die auf das Buch aufmerksam geworden sind. Aber stimmt, klar, man kann auch den klassischen Weg mal wieder zum Buchhändler, zur Buchhändlerin des Vertrauens gehen. Genau, und damit kommen wir auch schon, bevor wir weiter hier in den Austausch mit den Büchern gehen, erstmal in den Austausch über die Bücher. Und da kommen wir jetzt zu ihrem bekanntesten Werk, und zwar zum Report Der Markt. Wie schon erwähnt, 1986 erschien und ja, wie auch schon gesagt, kann eigentlich in einem Zug mit Huxleys Schöner neuer Welt und auch Orwells Roman 1984 genannt werden, weil es sich einfach ja da wunderbar einreiht, was die sehr dunklen Zukunftsaussichten unserer Gesellschaft angeht. Und es ist auch so, dass dieses Werk ja als sehr krass wahrgenommen wird, als wirklich sehr düster. Wir reden hier, Triggerwarnung, hätten wir vielleicht auch am Anfang schon sagen müssen, über Vergewaltigungen, wir reden über ja Ermorden, über wirklich schwere Misshandlungen, die in dem Buch eine starke Rolle spielen. Und was Atwood später dazu schrieb, war: Ich hatte einfache Regeln für dieses Buch. Ich wollte nichts hineinpacken, was Menschen nicht irgendwann und irgendwo schon mal getan haben. Und nichts, was sie nicht längst an Werkzeugen besitzen. Das sagt sie so auch in der Dokumentation. Da hat sie darüber geredet, wie sie an das Schreiben des Buches herangegangen ist. Und das hat mich komplett umgehauen. Also da war ich wirklich entsetzt, weil da kann man schon fast gar nicht mehr von einer Dystopie sprechen, sondern es ist eine Ansammlung von Geschehnissen, die so schon in der Welt vorkamen und die sie in eine Dystopie, sag ich mal, gestrickt hat, wenn man das so nennen kann. Und das ist das, was es irgendwie sehr, ich weiß gar nicht, also ich würde schon fast sagen, beängstigend macht auch, weil das so greifbar ist und auch so umsetzbar. In dieser Welt rund um Gilead, wie es heißt, spielt es sich folgendermaßen ab. Dazu zu sagen ist, dass der Roman oft als Kritik am Christentum wahrgenommen wird, weil diese Gesellschaftsstruktur in dieser Welt, Gilead, wie sie heißt, als christlich bezeichnet wird. Tatsächlich ist es aber so, dass es sich um eine bestimmte Form des Dominionismus handelt, was wiederum eine Ideologie des fundamentalistischen Christentums ist und in der sich diese ganze Gesellschaftsstruktur, die dort gelebt wird, abspielt. Es ist eine Struktur, die Sünden hart bestraft, also die sehr christlich geprägt ist und zum Teil auch mit dem Tod geahndet wird. Also was heißt zum Teil stark mit dem Tod geahndet wird. Und dazu zählen Verhaltensweisen, die als unchristlich wahrgenommen werden, wie außerehelicher Geschlechtsverkehr, Abtreibung, Homosexualität. Und das sind ja alles Sachen, die wir ja selbst heute auch diskutieren oder die diskutiert werden in den verschiedensten Ländern. Und es gibt eine vorherrschende Gesellschaftsstruktur, die zu Nächstenliebe, also ich würde es mal sagen, falscher Nächstenliebe und Demut aufruft. Und die Kritik an Christentum ist schon da. Also ich, wie gesagt, habe das gelesen, dass das fälschlicherweise so gesagt hat, aber für mich war das eigentlich auch schon so zu verstehen. Und es ist so, dass dieser Dominionismus ja auch als machthabende Struktur ist, es einfach ein Patriarchat, was da vorherrscht und einen starken Separatismus auch in sich trägt, weil es gibt, naja, wie wir das in anderen Ländern dieser Welt kennen, woanders heißt es Kaste, hier ist es ja eine Struktur, die die Unterordnung der Frau sehr stark prägt und die sich halt auch dadurch auszeichnet, dass verschiedene Menschen in verschiedenen Strukturen wirken und sich das auch zum Beispiel über die Kleidung äußert, ja, die getragen werden muss. Das ist natürlich dann in der Serie nochmal stärker auch wahrzunehmen als jetzt in den Büchern. Da wird nicht so viel über die Kleidung geredet. Also die Mägde haben natürlich diese Hauben an und diese roten Gewänder. Und in dem Gesamtkontext des Romans geht es darum, dass Gilead daraus entstanden ist, weil eine radioaktive Explosion ist halt ein Großteil der Menschheit vernichtet worden beziehungsweise unfruchtbar geworden. Und Gilead will durch seine Strukturierung die Reproduktionsrate der Menschen wieder erhöhen, indem er halt sagt, dass es diese Mägde gibt, die den höheren Gesellschaften oder gesellschaftlichen Familien oder ja Ehen unterstellt sind und rein dafür da sind, als genannt, wie schon genannte Reproduktionsmaschinen, um ja Kinder zu gebären. Und das geschieht auf, ich würde es wirklich sagen, sadistischste Art und Weise, weil diese Frauen eigentlich entmenschlicht werden und wirklich nur als Ding innerhalb dieser ja, Gesellschaft funktionieren, um Frauen, die mit den Generälen zum Beispiel zusammen sind, ein Kind zu gebären. Dem wird das Kind dann praktisch auch sofort weggenommen und in die Familie des jeweiligen Generals integriert und die Magd zieht dann zur nächsten Familie weiter, um da das nächste Kind zu gebären. Also es ist wirklich eine Art, also Maschinerie, die da vorgestellt wird. Ja, es ist unglaublich starr und wir nehmen hier teil an dem Leben von Des Fred. Und Des Fred, im Englischen Offred, werden die jeweiligen Mägde genannt, weil die haben auch keine eigenen Namen, sondern werden immer Magd von genannt. Und in dem Falle ist das halt die Magd von Brett. Was halt auch, also erstmal auf die Idee zu kommen, das so zu artikulieren, fand ich doch schon total bizarr. Mhm. Also, dass du nicht mal einen eigenen Namen hast, sondern einfach nur die von bist. Aber da sind wir auch bei Sachen, ne, was sie gesagt hat. Es ist ja auch noch bis vor nicht mal 100 Jahren so gewesen, dass Frauen ans Telefon gehen und sagen, ich bin Frau von, also da, wo du deinen eigenen Namen gar nicht sagst, sondern einfach sagst, Frau, Nachname des Mannes, beliebig einsetzen. Vor- und Nachname des Mannes. Also das ist nicht ganz so krass natürlich, aber ja, spiegelt das für mich eigentlich ganz gut wider. Ne?
Oder dass Ehefrauen von Ärzten mit die Frau Doktor angesprochen wurden oder so, ne?
Ja, genau. Also dass dein eigener Name eigentlich halt einfach nicht so viel wert war wie der des Mannes. Ne? Das wird damit eigentlich impliziert. Und ich weiß nicht, also mich würde mal interessieren, woher sie die Idee hatte, die Mägde so zu benennen, ob das vielleicht sogar aus der Richtung kam, weiß ich nicht. Aber das hat man ja, keine Ahnung, bis in die 50er, 70er Jahre noch so gehört. Teilweise kennt man das ja von den Großeltern auch noch, dass die so ans Telefon gegangen sind oder sich so vorgestellt haben. Mhm. Ne? Und wir nehmen, wie gesagt, teil am Leben dieser Death Thread, die da als Gebärmaschine funktioniert und da ausbricht, weil das Leben, was sie führt, war auch noch ein anderes. Also wir kriegen noch mit, dass sie vorher ein ganz normales Leben geführt hat, wie wir das auch kennen, bevor es halt zu dieser Seuche, will ich mal sagen, kam und sich dann dieser Staat da etabliert hat. Und wir begleiten die Protagonistin praktisch dabei, wie sie versucht, aus diesem Staat auszubrechen und auf welche Weise so. Und jetzt haben wir diesen Roman, der da voll ist mit sexualisierter Gewalt, mit Erniedrigung, mit den schlimmsten Formen von Gewalt, also auch Frauen, die gegen Frauen, ne, wir haben das gerade bei der Räuberbraut gehabt, also es ist nicht so, dass es da so ist, dass alle Frauen jetzt da sich irgendwie solidarisieren, nein, auf gar keinen Fall, also es gibt wirklich die unterschiedlichen Gesellschaft und Strukturen, in denen Männer wie Frauen funktionieren, sage ich mal, und das sind einfach ganz starre Kategorien, in die da eingeteilt sind. Und da gibt es durchaus, also gerade die Herren, will ich sie mal nennen, von Fred, die ja die Frau ist, die Ehefrau, ist fast, finde ich, noch viel brutaler der Death Thread gegenüber als der Mann. Ne? Und das Fred, die eigentlich June heißt, ist eigentlich nur die ganze Zeit dabei zu überlegen, wie sie da ausbrechen kann und vor allem, wie sie ihre Tochter wiederfinden kann und wie sie aus diesem Staat fliehen kann, der dieses totalitäre, sage ich mal, Regime verfolgt. In dem Fall ist es dann Kanada tatsächlich, wo sie die Flucht sucht. Und das ist ein mehr als risikoreicher und spannender Weg, den man da mit ihr geht. Aber es ist halt auch mega schwer, gerade nicht zu viel zu verraten. Wie war das denn für dich, Sarah?
Also ein ganz wichtiger Punkt, weshalb einen das Buch total kriegt, ist der, den du auch schon genannt hast. Es finden sich, obwohl das für uns jetzt wirklich eine fremde Struktur ist, eine fremde Gesellschaft, diese Republik Gilead, in der die Handlung spielt, finden sich ja keinerlei fantastische Elemente oder magische Elemente wieder oder so. Es ist alles sehr, sehr real. Und das ist das, was von vorne bis hinten wirklich so eine ganz krasse Beklemmung beim Lesen ausgelöst hat, bei mir auch. Es ist interessant, dass sie dazu sagt, sie hat Sachen genommen, die so passiert sind und hat das sozusagen kombiniert jetzt für ihren Roman zu dieser Dystopie. Das spürt man halt wirklich beim Lesen. Wie gesagt, es ist nichts Fantastisches dabei. Das fühlt sich alles sehr real, sehr echt an und dadurch auch irgendwie zeitlos, fand ich. Und es passieren sehr viele subtile, kleine Sachen. Also auch wenn du sagst, gerade Ausbruch, das passiert ja so gar nicht, ne? Sondern das ist mal ein heimlich gewispertes Wort. Das ist mal ein Auskundschaften, ist die andere Magd, vielleicht kann ich mit ihr offen ein, zwei Worte mal tuscheln oder zeigt sie mich dann schon an, sowas, ne? Also das sind dann so ganz, ganz, ganz kleine Ausbrüche aus so einem ganz engen Leben, in das sie da reingepfercht ist als Magd, die aber wirklich dann dadurch, durch kleinste Aktionen wird dann eben auch in der Handlung schon eine sehr große Spannung erzeugt. Und hier fand ich auch, ähnlich wie bei Die Räuberbraut, total bemerkenswert, was sie für ein Gespür hat, die Handlung zu strukturieren, wann sie eine Rückblende einsetzt zum Beispiel, wann die Handlung voranschreitet, wie sie das erzählt und wann sie Sachen nur ganz speziell nur andeutet, nur mal so ganz kurz einwirft und dann denkt man so, oh Moment, habe ich das gerade richtig gelesen irgendwie? Liest es vielleicht nochmal und denkt sich, ah okay, heißt das dann vielleicht? Und dann geht es schon wieder in eine ganz andere Richtung. Also so kleine eingestreute Andeutungen, finde ich, das macht ihr Stil auf jeden Fall auch aus. Und das ist auch das, was einen dann einfach am Buch hält, ne? Und ich fand das hier wirklich auch total spannend. Also in dem Buch nennt die Magd, von der wir diesen Report lesen, der hinterher entdeckt wird und so weiter, die nennt ja ihren Namen auch eigentlich gar nicht, ne? Das heißt, wir haben hier eine Ich-Erzählerin, die uns ihren Alltag schildert und dann aber, wie gesagt, auch so Rückblicken erfährt man dann so nach und nach, wer ist sie, wo kommt sie her, was ist eigentlich passiert, aber auch, wie es dazu kam. Das ist immer nur so mal kurz eingeworfen, mal kurz angedeutet und dann natürlich auch klar, also es wird gesagt, dass die Regierung einfach, dass alle getötet worden sind und es gab dann auch so eine Art Umschwungzeit, wo schon gemerkt worden ist, aha, okay, die Frauen werden jetzt einfach komplett enteignet und den Männern untergeordnet und dann war eben so die Sache, okay, was mache ich jetzt, fliehe ich oder nicht? Und dann ist sie jetzt eben in diesem Gilead gelandet, wo die Handlung eben größtenteils spielt. Und das ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr gruselige Welt. Und ja, wie du schon sagst, sollte man vielleicht auch nicht lesen, wenn man da zu zart beseitet ist. Mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe tatsächlich erst die Serie angefangen zu schauen, als die rauskam, weil es mir auch von allen Seiten empfohlen worden ist. Und irgendwie dachte ich, okay, ich komme jetzt nicht mehr drum rum. Ich gucke einfach mal rein. Und dann bin ich eben auch hängen geblieben, einfach weil ich finde, die Hauptdarstellerin spielt hier sehr gut.
Ja, die ist großartig.
Ja, dann habe ich es aber auch wieder gelassen, weil mir es zu krass geworden ist. Und das hatte ich jetzt eben bei dem Buch nicht, weil dann, ja, du kannst dir ja deine eigenen Grenzen im Kopf setzen. Was stellst du dir wie detailliert vor? Oder wo liest du dann eben weiter? Das konnte ich dann ganz gut mit mir selbst ausmachen. Und deshalb fand ich es auch wirklich natürlich auch schockierend und spannend, aber eben nicht so, wie wenn einem jetzt was Visuelles so krass vorgesetzt wird auf dem Bildschirm. Von daher würde ich auch auf jeden Fall sagen, lest das Buch, das ist spannend. Aber ja, eben eine Warnung ist teilweise auch sehr krass und auch wirklich krass und deftig geschildert und eben auch sehr schnörkellos. Aber diese Welt, die sie da schafft, die hat mich total in den Bann gezogen und ich fand das mega spannend. Und auch hier wieder eine Frauenfigur, mit der man von Anfang an halt total sympathisiert, ne, und die man auf eine ganz bestimmte Art nahegebracht bekommt und kennenlernt. Das fand ich ganz beeindruckend, wie schnell man dann eben auch da so, ja, reingesaugt wird wieder in die Handlung.
Und was ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen dürft, weil ich immer noch bis heute rätsle, was sie da schafft. Sie schafft ja trotzdem noch Humor reinzubringen. Es ist ja so, dass wir da durch diese Ich-Perspektive ja auch ganz, also wirklich in die tiefste Gefühlswelt der Protagonistin eintauchen und da trotzdem so eine Ironie mitschwingt, was dann, glaube ich, aber dadurch nicht unrealistisch oder überzogen wirkt, weil das, glaube ich, auch das ist, was sie da so am Leben hält. Und das haben die tatsächlich, muss ich wirklich mal zugeben, in der Serie auch geschafft. Weil Elizabeth Moss, die Hauptdarstellerin, also die Schauspielerin, die verkörpert, einfach unglaublich gut ist, weil unfassbar viele Szenen nur so funktionieren, indem, weiß nicht, 30 Sekunden lang nur ihr Gesicht gezeigt wird. Diese Mimik und Gestik da rüberzubringen, ist schon wirklich, ja, bemerkenswert. Und in dem Roman funktioniert es durch die Umschreibung sehr gut. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten, das darzustellen. Und ich fand diesmal wirklich, wir regen uns ja ganz oft über die filmischen Adaptionen auf, aber hier, finde ich, ist es auf beiden Ebenen gut gelungen. Also wirklich. Obwohl, wie du sagst, ich würde auch, also lest bitte wirklich als erstes das Buch, wenn euch der Stoff interessiert. Das ist wirklich was, weil ich muss es ja sogar machen, ne? Ich habe ja auch, ne, mit der Serie angefangen und ich habe auch gemerkt, das kann ich so nicht irgendwie auf mich einprasseln lassen. Ich brauche da mehr Background, weil ich das auch habe. Ich denke, dir wird es vielleicht ähnlich gegangen sein, dass wenn man das Buch liest, ja, dann doch nochmal, vielleicht auch hier nochmal einen Artikel liest und dann nochmal ein bisschen Hintergrundrecherche betreibt und dann doch ein bisschen mehr Puffer hat, um sich an dieses krasse Thema auch nochmal, ja, mit Bildern ranzuwagen. Also so ging es mir jedenfalls. Was total spannend ist, ist, dass dieses Bild, dieser Markt, dieser rote Umhang mit diesen weißen Hauben ja auch dazu geführt hat, weil die Serie kam ja 2016 raus, dass ja da gerade auch Donald Trump krass am Start war und im Zuge der Protestbewegung gegen den umstrittenen US-Präsidenten bei den Demonstrantinnen rote Gewänder und weiße Hauben verwendet worden, um auf die Unterdrückung der Frauen hinzuweisen. Und jetzt ist es teilweise schon so, dass in Amerika zu Halloween diese Gewänder getragen werden.
Ach krass, okay. Ja,
das hat Edward sogar auch hier in ihrem Essayband erwähnt und auch schon in Interviews, dass es für sie halt total abgefahren ist, dass das jetzt halt wirklich schon so ein starkes Bild geworden ist, ne? Für die Unterdrückung der Frauen. Weil, wie gesagt, irgendwann kommt es, das werdet ihr im Buch auch sehen, die setzen sich natürlich irgendwann zur Wehr. Und dieses rote Gewand mit der weißen Haube ist schon so ein starkes so eine starke Bedeutung jetzt so eine bekommen hat. Das finde ich halt krass. Weil das ist mir jetzt, wenn ich an unsere anderen Romane denke, noch nicht untergekommen, dass es eine Romanfigur, also das Bild einer Romanfigur geschafft hat, so eine starke Wirkung nach außen zu tragen, dass man sich da jetzt auch verkleidet. Also, ne, wenn wir jetzt von den Klassikern mal absehen, wie Frankenstein etc.
Ja.
Was aber letzten Endes ja eigentlich eine andere Bedeutung heutzutage zukommt. Das ist ja nicht die Bedeutung, die das Wesen in dem Buch hat. Ne? Da haben wir ja auch drüber geredet. Kleiner Sidekick zur Mary Shelley-Folge. Aber hier ist es ja wirklich so, dass diese Gewänder ja wirklich auch aus dem Grund getragen werden, wie sie im Buch beschrieben sind. Und das fand ich total bemerkenswert. Also Wahnsinn.
Das ist spannend. Das wusste ich auch gar nicht. Also mir ging es aber auch so beim Lesen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das auch im Buch super toll fand, wie die Kleidung beschrieben worden ist und die Farben. Ich hatte da wirklich auch ganz starke Bilder vor Augen. Also ich muss sagen, die ersten Seiten, da musste ich mich dann irgendwie wirklich von der Serie lösen, weil ich davon wirklich unabhängig lesen wollte. Aber ich fand das ganz toll, wie auch, also welche Rolle die Kleidung spielen und die Farben. Also wie du sagst, die Mägde haben ja diese roten Umhänge, dann die Marthas, die Köchin sozusagen, haben dann wieder ihre eigene andere Farbe und so. Und die Frauen der Kommandanten haben dieses Blau. Und wie das in der Handlung eingebaut wird und wie sie das beschreibt und wie sie diese Pflichtkleidung, die Uniform beschreibt, das fand ich auch sehr, sehr bildhaft und eindrucksvoll im Buch. Und die Schuhe und so weiter. Und dann vergleicht sie das manchmal mit der Kleidung, die sie früher getragen hat, als es die Gilead noch nicht gab und so. Das fand ich auch total beeindruckend. Also das finde ich dann umso besser, dass das dann so adaptiert wird. Das wusste ich gar nicht. Also ist tatsächlich ein super krasses Symbol, dann losgelöst vom Buch heute übertragen, auf eine Demo so zu gehen, ist auf jeden Fall ein starkes Statement, finde ich krass. Das habe ich so nicht mitbekommen, ist aber ja ein Zeichen, was man versteht. Ne?
Auf jeden Fall, also wenn man sich ein bisschen mit Literatur oder wenigstens der Serie, also ab der Serie, werden das sicherlich viele einfach verstehen. Und ja, ihr merkt, wir geben euch hier die dicke Empfehlung an Literatur heute mit. Ich glaube, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Report der Markt hat auch so um die 400 Seiten. Also da seid ihr auch eine Weile beschäftigt. Und da nehme ich jetzt diese charmante Überleitung, was die Länge der Bücher angeht, und komme zu unserem dritten und letzten Werk, was wir euch heute präsentieren. Und das ist das 700 Seiten starke Essayband Burning Questions, zu Deutsch brennende Fragen, 2023 erschienen im Berlin Verlag. Welches letztes Jahr herauskam und welches auch das dritte ist, das Margaret Atwood ja publiziert hat. Und das schließt auch an die Reihe an, die sie vorab geschrieben hat. Der erste Essayband setzt im Jahr 1960 ein, während der zweite 1983 beginnt und sich direkt an den vorherigen anschließt. Und dieser endet 1982. Und genau, und jetzt sind wir praktisch bei der Reihe oder bei dem dritten Band, der dort ansetzt und welche sich, ja, ich glaube, bis ja, sehr aktuell fortsetzt, also bis 2021, glaube ich sogar. Und hier ist es schon so, dass man hier vor allem auch ihr Umweltbewusstsein sehr stark mitkriegt, weil direkt im Klappentext beschreibt sie, wo es in der Welt lodert und nennt dabei unter anderem die Ungleichverteilung von Reichtum, den Einfluss der sozialen Medien, mit dem sie sich auch sehr stark auseinandersetzt, sowie allen voran den Klimawandel. Und eruiert vor allem ja auch, wie diese Feuer zu löschen sind. Sie stellt dann halt auch die Frage nach der Definition von Begriffen wie Demokratie, Freiheit und Schönheit. Also was ist das? So Begriffe, mit denen wir alltäglich um uns werfen, stellt sie erstmal in Frage und fragt nach der Definition, weil die werden ja auch oft unterschiedlich verstanden. Und so kommen wir bei den Essays auch schnell in eine philosophische und gesellschaftliche Richtung, die bei ihr immer irgendwo auch diskutiert werden. Hier sind wir auch bei dem, was ich für Sonnenband wirklich auch für sehr wichtig und charmant halte, ist das halt auch wieder mit ihrem subtilen Humor zu unterstreichen. Weil der rührt, damit man also humorvoll agieren und schreiben kann, finde ich, gehört halt immer eine gewisse Menschenkenntnis dazu, um den Lesenden auch zu kriegen. Und es kommt bei jedem Begriff, den sie dann nutzt oder bei dieser Art und Weise, wie sie das schreibt, zwischen den Zeilen vor allem immer so eine Tiefgründigkeit auch durch, die aber irgendwie nie arrogant wirkt. Und man hat auch nie das Gefühl, dass sie jetzt da so den Finger hebt, sondern sie erklärt das halt auf ihre ganz eigene Weise. Dieser Essayband, wollte ich noch kurz erwähnen, umfasst über 50 Essays, Rezensionen, Vorworte und Reden zu den unterschiedlichsten Themen. Also sie äußert sich dann nicht nur zu den eben genannten, sondern zum Beispiel auch zu Autorinnen, Kollegen und zu ihren Büchern, warum sie die geschrieben hat, unter anderem sagt sie da auch. Und natürlich auch, warum sie sich so stark der Welt der Dystopie widmet und der Zukunft. Und da habe ich euch jetzt ein paar Textausschnitte mitgebracht, um vielleicht auch zu verstehen, warum ich da jetzt so auf ihrem Humor rumreite und dem so fast huldigend gegenüberstehe. Aber man kann in die Gegenwart eintauchen, die in sich die Keime einer möglichen Zukunft trägt. Wie William Gibson sagte, die Zukunft ist schon unter uns. Sie ist nur ungleich verteilt. Man kann also beim Anblick eines Lammes kluge Vermutungen anstellen, wie etwa, wenn ihm nichts Unerwartetes zustößt, wird dieses Lamm höchstwahrscheinlich A, ein Schaf oder B, dein Abendessen werden, meist unter Ausschluss von C, ein gigantisches Wollmonster, das New York zermalmen wird. Und genau, da gehen wir halt schon stark in diesen dystopischen Bereich rein. Ja, das fand ich auch herrlich. Da hat sie darüber geschrieben, welche Faszination Zukunft auf sie auswirkt und was wir uns über die kommenden Zeiten erzählen. Da hat sie unter anderem geschrieben, mein Interesse an Zombies rührt daher, dass ihr Reiz sich mir ursprünglich nicht erschloss. Andere sie aber anscheinend ungeheuer spannend fanden. Das rief nach einer Untersuchung. Was genau hatte ich hier nicht mitbekommen? Aus einem Teil dieser Untersuchung entstand der Zombie-Roman The Happy Zombie Sunrise Home, den ich gemeinsam mit der Zombie-Expertin Naomi Elderman schrieb und den man auf der Geschichtenplattform Wattpad.com lesen kann. Obwohl die Story einigermaßen unterhaltsam ist, muss ich sagen, dass sie eigentlich unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich kann nur hoffen, dass nicht ausgerechnet dieser Titel einst auf meinen Grabstein gemeißelt wird. Gesetzt den Fall, ich bleibe auch wirklich unter der Erde. Wer weiß das schon?
Oh, schön.
Also wirklich. Ach ja, und einen habe ich noch. Ich dachte, Sarah, den habe ich auch für dich, weil ich glaube, du findest das unglaublich lustig.
Ich bin gespannt. Ja, lass hören.
Und zwar geht es da auch, das ist wirklich noch aus demselben Kapitel, weil wenn ich euch jetzt aus jedem Kapitel was vorlese, ich glaube, dann würden wir hier nicht mehr fertig werden, aber das muss ich euch noch geben, weil das ist so großartig. Und zwar geht es hier um Weissagungen und wie man die Zukunft deutet. Manche der Weissagungsmethoden kannte ich. Die Deutung der Innereien von Tieren zum Beispiel. Andere nicht. Prophezeiungen aus Kaffeesatz? Mit Teeblättern? Klar, aber Kaffee? Dann stieß ich auf Kartoffelmantik, das Wahrsagen aus Kartoffeln. Das Wort Mantik stammt vom griechischen Wort für Weissagung. Es hat dieselbe Wurzel wie das Wort manisch, denn die antiken Propheten gerieten in rasende Verzückung, wenn sie die Zukunft vorhersagten, anders als beispielsweise die Zeitschrift Forbes. Das Foto auf dem Kartoffelmantik-Kalenderblatt zeigte einige sehr seltsame Kartoffeln mit Streichholzbeinchen. Ich war sicher, das haben die sich doch nur ausgedacht. Tja, ja und nein. Im Internet, dem modernen Pendant der Orakelbefragung, fand ich zwei Einträge zu Kartoffelmantik. Der erste, aus einem Abracadabra-Forum, enthielt eine Anweisung für Kartoffelmantik. Nehmen Sie eine blaue Kartoffel und bewegen Sie das Messer an der Oberfläche entlang, bis Sie spüren, dass Sie die richtige Stelle gefunden haben. Schneiden Sie die Kartoffel durch. Betrachten Sie die Schnittfläche, bis Sie ein Muster erkennen. Manchmal hilft es, die Kartoffel in Farbe zu tauchen. Interpretieren Sie das Muster mit Hilfe Ihrer Intuition. Ich habe nicht vor, das zu Hause nachzumachen, aber tun Sie sich keinen Zwang an. Vielleicht ist es sogar ein gutes Heilmittel gegen eine Schreibblockade. Nachdem man tagelang die Schnittfläche einer Kartoffel angestarrt hat, wirkt die Rückkehr zu einem frustrierenden Manuskript wahrscheinlich regelrecht einladend.
Oh, toll. Kartoffelmantik. Super. Super. Das ist neben Edwardian heute das zweite Wort, was ich gelernt habe und was ich versuche zu bewahren und zu verwenden. Ist perfekt. Super. Großartig. Danke.
Du hast es gerade wunderbar gesagt, sowas prägt sich ein, oder? Also gerade...
Voll.
Und sie kriegt es hin, dass man halt aus diesem kurzen Abschnitt, klar, wir haben über Kartoffelmante gelernt, aber wir haben auch gelernt, woher das Wort manisch kommt.
Ja, so. Stimmt.
Und ich finde es gerade wirklich wunderbar, so Wissen zu vermitteln auf diese wirklich humorvolle Art und Weise. Und dass dieses 700-Seiten-Ding ist gespickt davon, also wirklich gespickt. Mhm. Und es macht unheimlich Spaß, sich die einzelnen Essays, die Laudatien durchzulesen, weil sie da wirklich Vergleich anstellt, auch im Kontext mit ihren Kolleginnen. Also ich weiß, sie vergleicht zum Beispiel ihre Schriftstellerkollegin mit Glinda, der guten Hexe von Oz. So, da muss man halt auch so Bescheid wissen. Und yeah. Ich habe also wirklich, musste so viel schmunzeln und wirklich teilweise auch wirklich lachen. Ne? Mm-hmm. Und welche Thematiken sie da auch anspricht, wie breit gefächert das Wissen ist. Also sie redet unter anderem von Kartoffelmantik und im nächsten Essay geht es dann wieder über die Erkundung der Nordwestpassage, wo ich mir dann aufgrund dessen direkt ein Buch bestellt habe. Ne? Weil ich so, wieder mehr über diese Nordwestgeschichte, also diese Passage, ist mir tatsächlich jetzt durch die Serie auch The Terror und dann auch durch einen anderen Geschichtspodcast, den ich auch höre, immer wieder untergekommen. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist das jetzt hier noch in einem Buch und es ist jetzt der dritte Mal, dass mir das unterkommt und jetzt muss ich da mal was drüber lesen.
Ja, ja.
Und ich finde, diese ganze Geschichte um die Nordwestpassage und die ganzen Schiffe, die da untergegangen sind, total spannend. Und was da mit der Crew passiert ist, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das könnt ihr euch mal geben. Aber ja, da saß ich wirklich 6 Uhr, ich bin ja so ein Frühmensch, bin so ein Ekelhafter von diesen Frühmenschen und saß hier 6 Uhr früh und habe dieses Buch bestellt. Und lustig. Ja, nee, also mit Kartoffelmantik wollte ich dich heute aus unserer Folge entlassen, Sarah.
Sehr schön, sehr schön. Ein sehr schöner Abschluss.
Ja, natürlich nicht nur Sarah, sondern auch euch. Wir hoffen, euch hat es heute genauso gut gefallen wie uns. Wir hoffen, dass ihr genauso Lust habt, mal in die dystopischen, humorvollen Welten der Margaret Atwood einzutauchen. Lasst ihr euch nicht entgehen. Wir freuen uns, euch da Tipps geben zu können. Besucht uns doch gerne weiterhin auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl und ja, lasst uns doch gerne auch mal eine Bewertung da für den Podcast. Da freuen wir uns auch immer drüber. Und wir danken euch natürlich für die ganzen Empfehlungen, die es letztes Jahr schon gab. Die Liste wird immer länger und es mehren sich ja auch wirklich immer mehr Autorinnen, die wir noch nicht kennen, ne Sarah?
Das stimmt, ja. Also genau, also die Vorschläge und die Wünsche, die gehen nicht unter, auch vom letzten Jahr nicht. Wir haben, wie gesagt, eine lange Liste, wie du auch schon angemerkt hast. Und es bleibt spannend mit unserem Mix aus Bekannten und Unbekannten, genau. Und da bin ich jetzt auch schon, das war jetzt eine gute Überleitung, um mal zu sagen oder kurz anzusprechen, um wen es dann in der nächsten Folge geht bei uns.
Ja.
Genau, und zwar ist das diesmal eine sehr bekannte Autorin, so viel sei gesagt. Es ist eine Autorin, die wir im Original lesen können, wir hier in Deutschland, die nicht übersetzt werden muss für uns. An dieser Stelle, ich habe Besserung gelobt, mir fällt es aber gerade auf, dass das kein Thema war heute. Wir haben gar nicht gesagt, wer die Bücher übersetzt hat, die wir besprochen haben.
Oh,
ich finde
ja,
das immer super, super wichtig und finde das immer so schade, dass das oft untergeht. Also die Räuberbraut, die Ausgabe, die ich gelesen habe, wurde übersetzt von Brigitte Walicek und die Piper-Ausgabe von Report der Markt von 2017, die ich hier vor mir liegen habe, die wurde übersetzt von Helga Pfetsch, weil genau, ohne die hätten wir das Ergebnis nicht und das macht, glaube ich, auch sehr viel aus und es fällt einem, glaube ich, nur auf, wenn man mal was liest, was in der Übersetzung nicht so gut geglückt ist.
Da will ich mich natürlich auch anschließen, denn der Essayband wurde gleich von 3 Menschen übersetzt.
Wow.
Und zwar von Eva Regul, Jan Schönherr und Martina Tichy. Also vielen Dank an der Stelle. Und vielen Dank auch an dich, Sarah, dass du da nochmal kurz in die Bresche gesprungen bist und das erwähnt hast. Das ist sehr gut.
Ja, sehr gut. Okay. Und ich will jetzt zum Abschluss nochmal ganz kurz euch in eine Handlung werfen eines Buchs, was dann in der nächsten Folge eine Rolle spielen wird von der nächsten Autorin. Vielleicht ist dann schon jemand dabei, der sagt, ah, kenne ich, ich weiß, um wen es geht. Schauen wir mal. Aber ich fand das hier sehr schön, um vielleicht mal kurz zu zeigen, in welche Richtung es dann nächstes Mal geht. Gleich draußen vor ihrer Haustür wurde Erika K. von der weit geöffneten Welt erwartet, die sie unbedingt begleiten wollte. Je mehr Erika sie von sich stieß, desto eiliger drängte die Welt sich auf. Das hat mir irgendwie gut gefallen.
Ich habe aber noch keine Idee. Also ich bin gespannt.
Okay. Ja, ich bin auch gespannt, weil ich gerade noch mittendrin bin, mich mit der Autorin mal zu beschäftigen. Aber sie wurde mir als Tipp schon mehrfach genannt von unserem gemeinsamen Freund, liebe Marianne. Und ich habe gedacht, jetzt ist es an der Zeit, dass ich auch mal da drauf höre, wozu er mich sehr nett gedrängt hat, schon mehrfach.
Das ist sehr nett von dir.
Ja. Ja, ich bin neugierig und bin gespannt und schauen wir mal, was dann in der nächsten Folge so für Themen kommen.
Wir entlassen euch aus dieser Folge mit einem ganzen Berg an Literatur, dem ihr euch jetzt gerne widmen könnt von Margaret Atwood. Wir hinterlassen euch mit jeder Menge Spannung im Hinblick auf unsere nächste Autorin und freuen uns natürlich schon mega, wenn ihr wieder mit dabei seid bei unserer nächsten Folge von Autorinnen im Porträt. Bis dahin, gehabt euch wohl, eure Marianne.
Und eure Sarah. So machen wir das. Tschüss.
Tschüss.